SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo, ihr hört den Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Und hier geht es jetzt gleich um eine Frau, bei der Job und Privatleben ganz schwer zu trennen sind. Annemarie Ludwig lebt und arbeitet nämlich im SOS Kinderdorf in Schorndorf bei Stuttgart und ist als Pflegemama im Prinzip rund um die Uhr für ihre Kinder im Einsatz.
Das ist immer wieder eine große Herausforderung, diese Nähe und Distanz. Ich merke, ich muss immer wieder mal einen Schritt zurückgehen. Abstand nehmen. Ich habe ein Zimmer hier, in dem ich wohne, und einfach da nehme ich mich auch manchmal kurz raus und dann kann ich auch wieder hier präsent sein und da sein.
Gleich erzählt sie uns mehr über ihren Alltag hier in dieser Sendung. Dann sprechen wir mit einem Mittelständler, der vor wenigen Tagen für einen Teil seiner Belegschaft die 4-Tage-Woche eingeführt hat. Warum er das gemacht hat und ob das gut klappt, das hören wir gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob der Einzelhandel tatsächlich vor einem Revival steht, in den Vorstädten und in den Speckgürteln nämlich. Unser Reporter ist im Norden von Rheinland-Pfalz auf Spurensuche gegangen. Das haben wir heute vor hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Herr. Und jetzt geht's hier erstmal um einen der wichtigsten und bestimmt auch anstrengendsten Jobs der Welt. Die Rede ist von den Mamas. Deshalb werden sie auch morgen in vielen Familien gefeiert, die Mütter. Aber Mama sein, das ist nicht nur im übertragenen Sinn ein Job. Den gibt's auch im wörtlichen, also mit Arbeitsvertrag und Bezahlung und allem. Annemarie Ludewig ist Pflegemutter im SOS Kinderdorf Württemberg in Schorndorf bei Stuttgart. 5 Kinder hat sie in ihrer Wohngruppe. Und für die ist sie im Grunde rund um die Uhr verfügbar. Also nichts von wegen klassische Work-Life-Balance oder so. Unsere Reporterin Laura Koppenhöfer hat sie getroffen und sie hat ihr erzählt, was diese Aufgabe für sie so reizvoll macht.
Es ist mein Traumberuf. Jeder Tag ist anders. Ich kann Kinder begleiten auf ihrem Lebensweg, mit ihnen das gestalten. Ich kann es prägen. Alltag leben.
Der Alltag von Annemarie Ludewig zusammen mit ihren 5 Pflegekindern ist oft genau wie in anderen Familien auch. Kinder kommen heim.
Hallo! Kommst du dann rein?
Erzählen von ihrem Tag.
Ich habe im Bus Kevin, Merita und so.
Mosern übers Mittagessen und das Schulprojekt.
Trotzdem manchmal sehr nervig.
Ja, natürlich, aber welche Schule ist nicht nervig?
Werden stinksauer, weil sie am Aufräumtag erst nach dem Aufräumen auf den Fußballplatz dürfen, bis man sich doch schnell wieder verträgt.
Soll ich dich meinen Arm nehmen?
Ja.
Alltag im Kinderdorf heißt aber auch immer da sein, rund um die Uhr, geregelte Arbeits- und Freizeiten-Fehlanzeige. Erholung irgendwann zwischendurch, Muttersein als Beruf.
Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Diese Nähe und Distanz, die Beziehung und Professionalität. Ich merke, ich muss immer wieder mal einen Schritt zurückgehen, Abstand nehmen.
Dazu kommt, den allesamt vorbelasteten Kindern so lange eine verlässliche Bindung zu bieten wie möglich, wenn nicht ein Leben lang.
Damals, als ich die Kinder übernommen habe, habe ich zu den Kindern gesagt, ich bin für euch da, so lange wie ihr mich braucht. Und so lange bin ich da und das habe ich denen versprochen.
Privates bleibt da nicht viel, auch wenn werktags ein festes pädagogisches Team unterstützt. Vielleicht mal mit dem Hund alleine raus, ein Urlaub ohne die Kinder, die sonst im Mittelpunkt stehen. Für Kinderdorfmutter Anne, die vorher schon als Erzieherin gearbeitet hat, geht die Gleichung trotzdem auf.
Ich muss sehr viel geben, aber ich bekomme auch viel zurück.
Die ist für mich wie eine richtige Mutter. Ich liebe die mit allem. Und sie akzeptiert mich so, wie ich bin, auch mit meinen Macken. Und die ist immer für mich da.
Dass sie nett ist, dass sie mich ins Bett bringt, dass sie auch immer für mich da ist und dass ich auch mal Tablet spielen darf.
Eine so vereinnahmende Aufgabe übernehmen, das wollen offenbar immer weniger Menschen. Das Kinderdorf Württemberg ist offensiv auf der Suche, erzählt Einrichtungsleiter Rolf Huttelmeier.
Wir leben heute in einer Zeit, in der viele darüber nachdenken, nur noch 4 Tage in der Woche zu arbeiten, auf die Work-Life-Balance zu achten. Es ist natürlich auch ein Thema bei unseren Kinderdorfmüttern, gesund zu bleiben und die Lebenskraft zu erhalten.
Darum setzt der Kinderdorfverein ausdrücklich auch auf Quer- oder Späteinstiege in die Ausbildung und probiert neue Modelle aus, mit weniger Kindern oder 2 Müttern pro Familie. Auch Annemarie Ludewig spürt, dass ihr nach 14 Jahren Kinderdorf die Puste allmählich ausgeht. Als der Größte kürzlich auszog, rückte auf ihren Wunsch kein Kind mehr nach. Nach dieser Generation soll Schluss sein. Aus dem Muttertag macht sie sich übrigens nicht viel. Der Tag gehört in ihren Augen jemand anderem.
Auch wenn die Kinder bei mir leben, bleibt sie die Mama. Darum bin ich auch die Anne. Mir ist das sehr wichtig, auch nicht in diese Konkurrenz zu gehen. Die haben alle eine Mama.
Ganz tolle Pflegefamilie, finde ich. Und wer jetzt noch Fragen hat zum Berufsbild SOS Kinderdorfmutter, der kann die am Muttertag selbst loswerden. Am 14. Mai ist nämlich von 11 bis 17 Uhr im SOS Kinderdorf in Schorndorf Tag der offenen Tür. Da soll es ein buntes Programm geben und man kann sich austauschen mit den Familien dort. Wir haben es gerade im Beitrag über die Kinderdorfmama gehört. Einen Job, der einem enorm viel Zeit abverlangt, den können sich heutzutage immer weniger Leute vorstellen. Im Gegenteil, viele Menschen in Deutschland wollen immer kürzer arbeiten. Ein Großteil der Beschäftigten mit festen Arbeitszeiten spricht sich sogar für die 4-Tage-Woche bei gleichbleibendem Lohn aus, so das wenig überraschende Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des gewerkschaftsnahen WSI-Instituts von dieser Woche. Aber warum machen das eigentlich immer mehr Unternehmen mit, gerade aus dem Mittelstand? Für die ist ja so eine Umstellung schon ein ziemlich großer Kraftakt. Wir sprechen drüber mit Georg Frohm, Chef vom Autohaus Waser in Waldshut-Tiengen am Hochrhein. Bei ihm gilt seit Anfang Mai die 4-Tage-Woche, aber nur für die Beschäftigten in der Werkstatt, nicht für den Bereich Vertrieb. Herr Frohm, da sind die Leute aus dem Büro doch jetzt bestimmt ein bisschen neidisch auf die Kollegen hinten in der Werkstatt, oder?
Ganz im Gegenteil, wir haben im Betrieb intern kommuniziert, was wir vorhaben und wollten uns bewusst erstmal auf das Handwerk konzentrieren. Deshalb haben wir hier im Betrieb keine Neiddebatte und keine Aggression dagegenüber, dass wir uns aufteilen vorerst im Betrieb. Wir sehen es einfach als Pilotprojekt im Handwerk und schauen bei erfolgreicher Umsetzung, ob man das dann auch im Bereich des Kaufmanns implementieren kann.
Aber die Mechaniker, die arbeiten ja jetzt de facto einen halben Tag weniger pro Woche, weil an den 4 Tagen, an denen sie da sind, sind sie eine Stunde länger da, also de facto einen halben Tag weniger, kriegen aber das gleiche Geld. Also wenn mir jetzt mein Chef sagen würde, der Kollege auf der anderen Seite vom Flur, der darf in Zukunft so arbeiten, der bekommt einen halben Tag pro Woche geschenkt, du aber nicht, also ich glaube, da wäre ich schon ein bisschen angefressen.
Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Wir haben hier aber eine relativ offene Politik, offene Unternehmenspolitik. Das heißt, wir sprechen viel miteinander. Ich bilde mir ein, dass ich mit jedem relativ gut beieinander bin. Ich gehe jeden Tag durch den Betrieb und begrüße auch jeden und rede mit jedem, kenne also die Probleme. Und deshalb habe ich bis jetzt so eine Art von Neiddebatte noch nicht erlebt.
Warum haben Sie sich für die 4-Tage-Woche jetzt im Bereich Handwerk entschieden?
Also ich wollte mich lösen von dem Begriff Work-Life-Balance, den halte ich für nicht zielführend in der ganzen Diskussion. Viele sind häufiger bei der Arbeit als zu Hause und sehen auch die Arbeit nicht als Bestrafung an. Und um dem Rechnung zu tragen, haben wir gesagt, wir versuchen es mit der 4-Tage-Woche. Gerade im Handwerk auch deshalb, weil das Handwerk auf immer weniger Schultern auferlegt wird. Will also heißen, das Handwerk stirbt nach und nach aus und ich musste da einfach für sorgen, dass wir die Ressource des Handwerks ein bisschen schonen.
Aber das werden doch jetzt zumindest montags und freitags, wenn dann einige Kollegen immer fehlen, noch weniger Schultern, auf denen die Arbeit jetzt ruht, oder? Also für die Leute, die jetzt da sind, eben an den entsprechenden Tagen, wird es doch eigentlich noch anstrengender als bislang. Ich meine, die Arbeit ist doch dieselbe, oder nehmen Sie jetzt weniger Arbeit an? Können Sie wahrscheinlich kaum machen, weil dann würden Sie ja weniger verdienen, oder?
Das mag subjektiv so sein. Sicherlich haben wir in den beiden Tagen, an denen wir mit weniger Personal in der Werkstatt arbeiten, Umsatzeinbußen. Die muss letztendlich das Unternehmen auffangen. Ich glaube aber, dass man das Pferd anders aufsatteln muss und denke, dass die Arbeiter, die dann ausgeruht zur Arbeit erscheinen, deutlich mehr wegschaffen als die, die 5 Tage im Betrieb sind.
Wie finanziert man das denn? Also wird jetzt der Reifenwechsel möglicherweise bei Ihnen im Autohaus teurer in Zukunft?
Nein, wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, auch schon im letzten Jahr unsere Preise zu erhöhen. Letztendlich müssen die Mehrkosten vom Betrieb aufgefangen werden, also vom Unternehmer.
Trotzdem haben Sie ja dann eine geringere Rendite. Also gibt es da irgendwelche konkreten Punkte, an denen Sie das sagen können? Da wird kompensiert oder ist dann der Gewinn am Jahresende einfach kleiner? Nimmt man das in Kauf?
Das müssen wir in Kauf nehmen. Das müssen wir aber vor allem deshalb in Kauf nehmen, weil nach und nach das Handwerk sich dezimieren wird. Wenn jetzt unsere älteren Fachkräfte irgendwann in Rente gehen, haben wir jetzt schon starke Probleme, Nachwuchs zu finden. Das Handwerk ist einfach uninteressant geworden. Die Leute wollen sich die Finger nicht mehr schmutzig machen. Und da stellt sich einfach die Frage, verzichtet ein Unternehmen am Ende vom Jahr ein bisschen auf Rendite, aber hat dafür geeignetes Personal da? Oder hat man am Ende überhaupt kein Personal mehr da? Dann hat man aber auch überhaupt keine Rendite mehr.
Wie führt man denn jetzt eigentlich so eine neue Arbeitszeitregel ein, betriebsintern, ganz logistisch gesprochen? Gab es da eine neue Betriebsvereinbarung oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, das waren große Fragen, die uns am Anfang beschäftigt haben. Die ganze Idee ist ja jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr in den Schubladen und wird ausgekocht. Wir haben Änderungsverträge zu den bestehenden Arbeitsverträgen geschrieben. Das heißt, die grundsätzlichen Arbeitsverträge, die ja schon bei den meisten Mitarbeitern seit über 10, 20, 30 Jahren bestehen, bleiben unberührt. Nur die 4 Tage wird in einem Änderungsvertrag niedergebrochen. Heißt, der Arbeitnehmer verzichtet letztendlich auch auf einen Teil seines Urlaubes. Das mussten wir auf die 4-Tage-Woche runterbrechen. Alles andere bleibt unberührt. Dafür hat er dann jede Woche einen Tag mehr Freizeit.
Glauben Sie denn, dass die Konkurrenz jetzt bei Ihnen in der Region am Hochrhein nachziehen muss? Die stehen ja auch eben in einem Wettbewerb um die Köpfe im Bereich Handwerk. Haben Sie da jetzt einen neuen Standard gesetzt oder bleiben Sie da weiterhin, ich sag mal, so eine Art Leuchtturm?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das müssten die anderen Unternehmen entscheiden. Ich glaube, ein Leuchtturm bin ich nicht unbedingt. Ich versuche einfach, das Bestmögliche im Einvernehmen mit den Mitarbeitern zu erwirtschaften. Sicherlich werden die ein oder anderen sich überlegen, auch auf Nachfrage von den Mitarbeitern, ob das nicht auch ein Projekt ist, was man einführen kann. Aber letztendlich muss das ja auch die entsprechende Betriebsgröße sein, dass man sowas logistisch und mit Frau oder Mannpower einfach auch bewerkstelligen kann.
Gehen wir jetzt mal davon aus, das würde so kommen, dass die Konkurrenz da mitzieht. Dann wird doch sozusagen im größeren Rahmen gedacht, eigentlich der Fachkräftemangel nochmal verschärft durch so eine Maßnahme. Oder wenn jetzt einfach der Pool an Fachleuten gleich bleibt, die aber alle nur noch 4 Tage pro Woche arbeiten, dann wird doch eigentlich das Problem, was Sie bekämpfen wollen mit der 4-Tage-Woche bei sich im Betrieb, sozusagen auf die ganze Region übertragen, jetzt eigentlich noch verschärft, oder?
Das glaube ich nicht. Wir stehen ja im ganz starken Wettbewerb hier mit der Schweiz, sind nur 100 Meter von der Schweizer Grenze entfernt. Aus unserem Landkreis arbeiten über 10.000 Leute in der Schweiz. Ich glaube eher, das andere wird eintreffen, dass viele Leute sehen, oh, da gibt es Betriebe, die ressourcenschonend mit mir umgehen und sich vielleicht wieder besinnen, A, vielleicht in Deutschland zu arbeiten, B, aber vielleicht auch einen Beruf, der ihnen gar nicht so liegt, wieder zu wechseln und das zu machen, was sie ursprünglich mal gelernt haben. Wir wissen nämlich, dass wir relativ viele Mechatroniker und Mechaniker hier in der Region haben, die aber alle in andere Berufszweige gegangen sind, wo sie eben nicht den körperlichen Erfordernissen so Tribut zahlen müssen wie im Handwerk selbst. Deshalb glaube ich, dass sich der Fachkräftemangel an sich da nicht verschärfen wird.
Meint Georg Frohm, Chef vom Autohaus Waser in Waldshut-Tiengen, wo für einen Teil der Belegschaft seit Anfang Mai die 4-Tage-Woche gilt. Und jetzt machen wir einen großen Sprung, geografisch großen Sprung, vom Hochrhein in den Westerwald, genauer gesagt nach Wilmenroth. Da musste in dieser Woche nämlich ein Spielplatz gesperrt werden. Hatte Gott sei Dank nichts mit Corona zu tun. Der Grund war dann doch ein Ticken größer als das Virus damals. Der Ölkäfer war's. Ein hochgiftiges Insekt, das sich in diesen Tagen in einigen Regionen im Südwesten ausbreitet. Christopher Zone hat ihm einen Willkommensgruß verfasst, unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche.
Lieber Ölkäfer, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Die Beziehung der Deutschen zum Käfer an sich ist von Sympathie geprägt. Als Wirtschaftswundermodell lief und lief und lief er. Aber du, Ölkäfer, du bist anders. Gewagtes Design, Metalliclackierung und vor allem giftig. Ein richtiger Mistkäfer. Nach den Problembären und Wölfen jetzt also ein Problemkäfer. Das sieht diesem Jahr echt ähnlich. In Stresssituationen scheidest du ein Reizgas aus, ähnlich wie Polizeibeamte bei Politdemos. Aber im Grunde bist du harmlos. Es sei denn, man isst dich. Das kann tödlich sein. Aber zum einen, ein Ölkäfer gewinnt doch erst dann kulinarischen Sinn, wenn man ihn mit einer Essigfliege kombiniert. Und zum anderen, selbst nachdem vor kurzem diverse Insekten als Nahrungsmittel zugelassen wurden, besteht ganz ehrlich keine Pflicht, Insekten zu essen. Ja, aber die Kinder, höre ich schon den Ruf besorgter Besorgter, meist jene, die immer dann die Kinder vorschieben, wenn sie eigentlich selber Schiss haben. Zu deren Beruhigung, ich persönlich habe viel Erfahrung mit Kindern, ich war etliche Jahre selber eins und kann darum sagen, Kinder essen ja viel Ekelhaftes, von Regenwurm bis Fruchtzwerg, aber Käfer haben wir nie gegessen, schon gar nicht mit Schale. Kein Grund zur Panik also, außerdem bist du als Ölkäfer so selten, dass es wahrscheinlicher ist, im Lotto zu gewinnen, als dir zu begegnen, behaupten manche. Ich habe letzte Woche 2 deiner Kumpel gesehen und gedacht, oh, Glückssträhne, gleich Lotto gespielt, natürlich vergeblich. Trotzdem Ölkäfer, warum Ölkäfer? Ausgerechnet jetzt, wo wir versuchen, vom Öl wegzukommen. Warum bist du kein Windradling, eine Photovoltameise oder ein sonstiges Regeneratier? Pass auf, Ölkäfer, wir machen das so, wir bauen dir dein Öl aus und eine Wärmepumpe ein und allen ist geholfen, meinst du nicht? Es grüßt dich ölig, dein Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Karriereberatung in SWR 1 Arbeitsplatz. Wir haben eine Frage reinbekommen für unseren Experten Martin Wehrle von Stefanie aus Stuttgart. Die hat jetzt seit mehr als einem Jahr eine neue Funktion in ihrem Unternehmen, ist jetzt Einkäuferin im Großhandel, aber bezahlt wird sie immer noch nach der Tarifgruppe ihrer alten, weniger anspruchsvollen Tätigkeit. Sie möchte deshalb, wenig überraschend, neu eingruppiert werden, bekommt dabei auch die Unterstützung ihrer Chefin, aber draus geworden ist bislang trotzdem nichts. Die eigentliche Entscheidung ist immer wieder verschoben worden, von den Verantwortlichen auch mit dem Hinweis auf die schwierige Geschäftslage des Unternehmens. Stefanie fragt sich also, was sie jetzt tun kann. Denn eigentlich mag sie ihren neuen Job sehr gerne, aber will natürlich auch die gleiche Bezahlung dafür haben wie ihre Kolleginnen und Kollegen. Ja, hören wir mal rein, was unser Experte Martin Wehrle zu dem Fall denkt.
Ja, das ist ein Klassiker, den Sie da erleben, Stefanie. Gerade ein Klassiker für Frauen, die oft in vergleichbaren Positionen schlechter als Männer bezahlt werden. Und ich selbst durfte ein wenig mitwirken am Gesetz zur Gehaltstransparenz, das Manuela Schwesig vor einigen Jahren auf den Weg gebracht hat. Und dieses Gesetz besagt, dass niemand, der die gleiche Tätigkeit ausübt, schlechter als ein anderer bezahlt werden darf in einem Unternehmen. Sie können sich auf dieses Gesetz berufen, sofern Ihr Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter hat. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das Unternehmen kleiner ist, dann sollten Sie einfach mal in einem Gespräch mit einem gehobenen Vorgesetzten die Frage stellen, inwiefern sind Sie der Meinung, dass für gleiche Leistung auch gleiches Gehalt bezahlt werden sollte? Das müssen natürlich die Firmenvertreter bejahen. Und auf dieser Grundlage machen Sie bitte deutlich, dass Sie einen Anspruch auf ein faires Gehalt haben und dass Sie der Firma auch viele, viele Vorteile durch Ihre Leistung bringen. Das führen Sie an, das weisen Sie in einer Leistungsmappe nach. Und in dieser Kombination, glaube ich, haben Sie sehr gute Chancen, das doch noch durchzusetzen.
Also bitte hartnäckig bleiben, rät unser Karrierecoach Martin Wehrle. Weiter geht's mit noch einer Frage aus Stuttgart, und zwar von Tom. Der hat lange Zeit als Ingenieur im Projektgeschäft gearbeitet. Eigentlich hat ihm das großen Spaß gemacht, aber auf Dauer war ihm die Belastung in dieser Funktion doch ein bisschen zu groß. Deshalb hat er dann erstmal die Reißleine gezogen, einige Zeit wieder im Schichtdienst gearbeitet, was seiner Work-Life-Balance sehr gut getan hat, aber inhaltlich, da war er auf diesem Posten dann doch ein bisschen unterfordert. Und deshalb probiert er es jetzt nochmal als Projektleiter. Seine Frage, Zitat, wie kann ich als verantwortungsvoller Projektingenieur arbeiten, ohne wieder in diese Stressspirale reinzugeraten? Bin ich dann schnell abgemeldet neben den Kollegen, die immer Vollgas geben?
Das ist kein Einzelfall, Tom, den Sie hier beschreiben. Viele Menschen, die im Projektmanagement tätig sind, die brennen eines Tages aus, weil sie eben ganz viele Bälle zur gleichen Zeit in der Luft halten sollen. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Projektmanagement an sich, sondern es ist auch die Haltung, mit der man herangeht. Und Sie stellen ja schon die Frage, ob Sie sich diese Kollegen zum Vorbild nehmen sollen, die immer mit Vollgas fahren. Wissen Sie, wer mit Vollgas fährt, der fährt auch am schnellsten gegen die Wand oder in den Graben. Ich finde, gehen Sie Ihr eigenes Tempo, machen Sie es so, dass es Ihnen dabei gut geht. Und ich glaube, wenn es Ihnen gut geht, wenn Sie in Ihrer Mitte und konzentriert sind, dann werden Sie auch ein besserer Projektmanager sein, ein dauerhafterer Projektmanager sein, dann haben Sie etwas davon, dann hat Ihr Arbeitgeber etwas davon. Also der Job ist schon in Ordnung, nur Ihre Haltung sollte so sein, dass Sie Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlbefinden genauso hoch wie das Laufen der Projekte beachten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Im Stadtzentrum regiert das blühende Leben und in der Vorstadt nichts als Tristesse. Das ist ein Klischee, das offenbar ziemlich dringend ein Update braucht, zumindest was die Einkaufsmöglichkeiten angeht. Denn der Einzelhandel, der steht offenbar vor einem Comeback. Und zwar diesmal am Rande der großen Städte. In den vergangenen Jahren sind die Umsätze im Einzelhandel in den Vororten und in den Vorstädten zum Teil stark gewachsen. Das hat eine Untersuchung des IFO-Instituts in 5 deutschen Großstädten gezeigt. Und deshalb planen immer mehr Ketten, Handelsketten, in den Speckgürteln ein Geschäft aufzumachen. Was die Gründe für diesen Trend sein könnten, das hat sich unser Reporter Wolfgang Brauer in Höhergrenzhausen, 15 Kilometer von Koblenz entfernt, erklären lassen. Da hat nämlich gerade vor 14 Tagen ein neues Einkaufszentrum aufgemacht.
Überall stehen noch Handwerkerautos. Es wird gebohrt, gehämmert und gesägt. Aber das stört die Kunden der Westerwald-Arkaden in Hörgrenzhausen nicht. Das Zentrum ist an diesem Morgen gut besucht. Erst vor 2 Wochen wurde das Einkaufszentrum am Rande der Innenstadt eröffnet. Ein paar Läden sind aus der Stadt dorthin umgezogen. Andere sind neu hier, wie der Drogeriemarkt DM. Simone Kral ist Gebietsverantwortliche der Kette.
Wir haben viele, viele Kunden, die uns angesprochen oder auch angeschrieben haben, die sich hier ein DM wünschen. Und dem Wunsch sind wir dann gerne gefolgt.
Denn der Einzelhandel im sogenannten Speckgürtel der Großstädte blüht gerade wieder auf. Teilweise gibt es dort Umsatzsteigerungen von bis zu 30% im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Mohamed Yunis, Geschäftsführer der Frankfurter Firma, die das Einkaufszentrum in Hörgrenzhausen geplant und gebaut hat, erklärt warum.
Heutzutage gibt es natürlich auch den Phänomen, was wir haben mit dem Homeoffice, dass viele überhaupt nicht zur Arbeit fahren brauchen, mindestens nicht jeden Tag. Und diese Menschen, die eben halt dann hier wohnen, die wollen wir hier gewinnen und wir wollen, dass sie hierher kommen, hier in ihrer Stadt einkaufen. Das ist die Idee.
Die Leute bleiben heute auch tagsüber länger in ihrer Gemeinde im Speckgürtel als früher und kaufen auch dort ein.
Und das ist sicherlich das Problem von den großen Städten. Wie gesagt, es reicht ein Tag in der Woche, das sind ja schon 20%.
Deshalb kam das lange geplante Einkaufszentrum in Hörgrenzhausen gerade zur rechten Zeit. Dort in der Innenstadt sind in den vergangenen Jahrzehnten viele alteingesessene Geschäfte verschwunden, erinnert sich diese Kundin.
Weil die Besitzer Eigentümer von den Läden waren und die zugemacht haben und dann zu teuer vermieten wollten. Das ist hausgemacht, das Problem.
Andere gaben auf, weil sie keinen Nachfolger fanden. Aber die, die übrig geblieben sind, könnten durch das Einkaufszentrum jetzt eine neue Chance bekommen. Denn Kunden von auswärts kommen jetzt in das Einkaufszentrum, die sonst nie nach Hörgrenzhausen gekommen wären. Sie könnten jetzt nach dem Besuch der Arkaden vielleicht noch einen Abstecher in die Innenstadt machen. Mohamed Yunis vom Frankfurter Planungsbüro.
Die Leute am Samstag hier vielleicht mal einkaufen, können das Auto hier lassen, können sie dann rübergehen in die Innenstadt, schlendern, ein Eis essen. Denke ich, ist das eine Win-Win-Situation.
Eine direkte Konkurrenz zu Großstädten wie Koblenz seien die neuen Einkaufszentren im Speckgürtel dagegen nicht, meint dieser Kunde.
Koblenz hat so von der Substanz her so gut aufgestellt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir also hier da eine große Konkurrenz haben.
Aber die Innenstädte in den Großstädten müssten trotzdem mehr tun, um Kunden zu halten und neue zu gewinnen. Denn anders als am Rand der Metropolen sind dort die Umsätze in den Geschäften in den vergangenen Jahren gesunken.
Neue Geschäfte machen auf im Speckgürtel von Koblenz. Wolfgang Brauer hat die Geschichte dazu erzählt. Das war der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
SWR 1 Arbeitsplatz.